Wer hat die Frage gestellt wegen Erkenntnis und. Ja, und du hast gefragt, Karl-Peter, wegen.
Durch die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus entflohen
sein. Okay. Zuerst einmal haben wir gesehen im ersten Abschnitt, und hier, ich glaube, man muss verschiedene Übersetzungen wiederum anschauen. Ich möchte nicht sagen, welche ist besser, aber sein Ziel, Endziel, auf das ihr durch diese Teilhabe der göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid. Du musst zuerst die Welt entfliehen, okay, um zu dem Ziel zu kommen. Der Gedanke ist wiederholt am Anfang des zweiten Kapitels, wo auch sinnbildlich für uns, es war ein tatsächliches Geschichtsereignis, aber mit einem Prinzip vorhanden. Diese Geschichte von Lot und dann am Ende diese Menschen, die kaum entflohen sind oder eben entflohen sind, Vers 18. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die gleichen Menschen von Vers 18 sind die das Thema bis ans Ende des Kapitels. Sie waren Menschen unterwegs, okay? Und die Irrlehrer haben sie beeinflusst durch ihre Verheißungen und sie sind abgekommen von dem Weg der Gerechtigkeit, okay? So, zuerst einmal, diejenigen, die entflohen sind, Vers 20, sind identisch mit denen, die kaum entflohen sind, okay? Eine gewisse Abschreckung von dem, was wir in Kapitel 1 lesen. Zweitens, die Formulierung ist interessant hier. Oder denken wir an den lehrmäßigen Rahmen der Heiligen Schrift. Vers 19. Ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind, und wir entfliehen des Verderben dieser Welt, Kapitel 1, denn von wenn jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. So ein grundlegendes Prinzip der Heiligen Schrift, Johannes Kapitel 8, Vers 21, 23, Freiheit ist für wen, wer in seinem Wort bleibt. Denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt, durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus und wiederum in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist ihr letztes ärger geworden als ihr erstes. Hast du diese Formulierung irgendwo gelesen sonst in der Bibel? Ja. Wo? Ja. Nicht genau das Gleiche. Sehr gut. Das ist genau die gleiche Formulierung. Und Petrus schreibt in Anlehnung an Matthäus Kapitel 12. Und die Geschichte ist bezeichnet. Denn hier ist ein Mensch, die Nation Israel, kann man sagen, heilsgeschichtlich, aber auch, die hat geredet mit wirklichen Menschen. Und der Mensch, der Dämon ist ausgetrieben, sozusagen, sein Haus ist gekehrt und Fenster geputzt und Bett gemacht und alles ist in Ordnung. Der Dämon, Ursache der Unordnung in seinem Leben, ist weg. Aber das Haus ist unbewohnt. Und das unbewohnte Haus bietet einen Zufluchtsort für den Dämon, er sagte, na ja, das ist ganz in Ordnung, das Haus. Komm mal auf, Burschen. Ziehen wir ein. Und so, sein Zustand ist ärger, als wenn er sein Leben nie gereinigt hätte. Israel heilsgeschichtlich war ein Ort der Dämonen. Und es war eigentlich die babylonische Gefangenschaft und die moralische Reformation nachher. Zum Beispiel die Entstehung der Synagoge und die ganze Pharisäertum, wo sie die Schrift ernst genommen haben. Einigermaßen im Vergleich mit früher, der Dämon war weg. Aber dieses Haus war wirklich nicht wirklich bewohnt. Und die Zeit würde kommen. Und so ebenso bei diesen Menschen, es wäre besser gewesen, sie hätten den Weg der Wahrheit nicht erkannt. Denn der Weg der Wahrheit und ihr Erkennen des Herrn führte nur zu einer Reformation in ihrem Leben. Eine gewaschene Sau, die genauso eine Sau ist wie vorher, keine neue Natur. Oder ein Hund, der schon nachträgliche Gedanken hat über sein Mittagessen, aber ist immer noch ein Hund. Ein Leben, das reformiert wurde durch die Erkenntnis des Herrn, aber ohne eine vollständige Erneuerung. Weiter. Und Lukas 11, 26. Okay. Es wäre besser den Weg, nächste Aussage, Vers 21. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Und das ist das Evangelium, okay? Es wäre besser. Und das Beispiel schlechthin ist Judas. Eine Reformation, aber keine Lösung für seine latente Habgier. Er bekehrte sich nicht in Wirklichkeit. Sein Leben wurde sicherlich verändert durch den Dabeisein bei dem Herrn. Aber Jesus sagte, es wäre besser, wenn er nie geboren wäre. Und es ist ganz interessant, es wäre besser. Das ist die gleiche Formulierung. Es ist, als ob Petrus borgt die gleiche Sprache, die Jesus mit Judas benutzt hat, um uns zu zeigen, wie arg das ist. Das ist wirklich arg. In Kontakt gewesen zu sein mit dem Evangelium und mit Gottes Volk, das gute Wort Gottes geschmeckt zu haben, etwas zu erleben von den Wunderwerken der zukünftigen Zeitalters, all das zu erleben und schließlich zurück zum eigenen Kot zurückzukehren. Es wäre besser, du wärst nie geboren. Es wäre besser, du hättest das Evangelium nie gehört. Denn jetzt ist deine Verantwortung umso größer. Okay? Das ist eine weitere Lektion im Bibelstudium. Ihr habt bemerkt, ich bin nicht gekommen sofort mit der Textumgebung der ganzen Bibel. Ich bin geblieben beim Text. Ich habe verglichen die Geschichten hier, und das war mein eigenes Argument. Aber du, mein eigentliches Argument. Aber du treibst mich in die Ecke, und ich werde andere Argumente anführen. Ich brauche nicht in einer Predigt alles anführen, was ich weiß. Du sollst wissen, was du sagst. Alles, was du sagst. Aber du sagst nicht alles, was du weißt. Und so, es gibt eine ganze Reihe von Schichten von Argumenten, die man untersucht bei Bibelstudium. Marco?
Vers 20, denn wenn man rein von der Grammatik her geht, bezieht sich das hier auf die Irrlehrer, nicht auf die denen zum Opfer gefallen sind. Wie machst du das jetzt bei Stellen, wo das nicht so eindeutig aus dem Zusammenhang heraus klar wird, wer dieses Subjekt jetzt ist? Und gehst du da über den Griechisch, über die Interlinear-Übersetzung?
Die Interlinear-Übersetzung ist überhaupt keine Hilfe bei solchen Dingen. Ich möchte das sagen, wir sind nicht Zeugen Jehovas mit unseriösen Bibelstudienmethoden. Eine Interlinear-Übersetzung ist nur eine Hilfe für jemanden, der nicht Griechisch kann oder Griechisch lernt, dass er den deutschen Vokabel finden kann und dann weiß er, aha. Und dann versucht er, sagt, Ekklesia. Und Leute in diesem Stadium des Bibelstudiums brauchen eine interlineare Übersetzung. Wenn sie Griechisch können, haben sie ein griechisches Neues Testament. Seht ihr, was ich meine? Das, die Übersetzung ist keine Hilfe. Es zeigt uns Syntax, wenn wir nicht Griechisch können, welche Worte sind betont, wenn wir überhaupt die Regeln kennen. Weißt du? Es ist nicht etwas, wo man sagt, ja, steht zwar in der Elberfelder so, aber da in der Linearübersetzung steht es so und das ist so genau, wie du sein kannst. Nein, forget it. Das ist wie Zeugen Jehovas denken. Okay? Das ist ein gutes Werkzeug für mich. Ich kann nicht Griechisch. Oder ich kann ein bisschen. Aber je weniger du weißt, desto gefährlicher bist du. Oder vielleicht umgekehrt, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, hier sind wir angewiesen öfters auf unsere Übersetzung, wenn wir nicht Griechisch können. Und dann sind wir angewiesen auf die kritische Kommentare. Wenn ich sage kritische Kommentare, ich meine nicht eine Wortbetrachtung von Bellet. Ich meine eine, weißt du, über all die Tische, wo Jesus aß in Lukas Evangelium, das fantastische Buch, die moralische Herrlichkeit von Jesus Christus. Aber das ist keine kritische Kommentar. Ich meine ein Buch, wo die Leute umeinander reden über die griechischen Begriffe und wie sie wirklich, und die Leute kennen sich aus. Auf Deutsch weiß ich wirklich nicht, was zu empfehlen, als Gesamtwerk. Ich glaube, man muss von Buch zu Buch unterscheiden. Oder Griechisch lernen. Ja, oder Englisch, dann hast du mehr Bücher. Meine Frau hat gesagt, wenn sie mich ins Grab tut, ihnen sagt, sie rechnet damit, ich gehe zuerst, dann wird sie beim letzten Akt wieder ein paar Kommentare nachschmeißen.
Neutestamentlicher Pharao.
Gut, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema heute Morgen. 2. Petrus. Hä?
Sie wollen dir nicht.
Ja, aber ich bin tief in dem Schuh der Wuppertaler Studienbibel, sonst würde ich nicht wissen, dass Schweine schwimmen können. Und sonst würde ich nicht wissen, dass Leute von den Brüderversammlungen lernen, dass die Frauen beten sollen in der Gemeinde. Wo bin ich jetzt? Ah ja, ich brauche mein Overhead vor mir. Puh, das wird inhaltsreich. Aber ihr müsst mich warnen, wenn es bald, wenn der Ofen bald aussieht. Wir haben geredet von Büchern gestern und ich habe wirklich dumm geredet. Es tut mir leid, ich entschuldige mich jetzt. Ich hätte nicht so sehr von Englisch Büchern lesen sollen. Es ist nur, wir sind so begeistert jetzt, so viele sehr gute Kommentare zu haben und Geschichtswerke. Du musst dir vorstellen, wenn du da sitzt und du denkst, du möchtest etwas wissen über die Kirchenväter. Jetzt habe ich eine Reihe von Büchern aus den ersten 5 Jahrhunderten. So dick. Die gesammelte Werke der Kirchenväter. Weißt du, ich brauche nicht umeinander. Weißt du, ich weiß, was sie sagen. Ich bin schon begeistert von den Büchern, die wir jetzt bekommen haben. Und aus dem Grund habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel über Englisch geschwärmt. Aber das ist wirklich die Sprache, die man lernen sollte. Nein, tatsächlich, ich meine das. Ich habe einfach zu laut und zu viel geschwärmt. Ja, unser nächster Schritt wäre Begriffsanalyse. Oh ja, was ich sagen wollte zu Büchern. Ich bin gefragt worden heute Morgen wegen dem Alten Testament. Und für eine kritische Kommentar kannst du kaum besser in irgendeiner Sprache als Kyle und Delitzsch kaufen. Und Kyle und Delitzsch kommt jetzt heraus. Ich vergesse, wer der Verlag ist. Und ich glaube, etwa die Hälfte der 10 Bände sind jetzt erhältlich auf Deutsch. Aber ein Band kostet auf Deutsch etwa, was 8 oder 9 Bände auf Englisch kosten. Sie sind teuer, etwa 100 Mark pro Stück. Und dann, es gibt ein neues Buch raus über das Alte Testament von Lesore. Hubbard, und ich vergesse das andere. Das habe ich gelesen zum Teil, wo ich studiert habe im Alten Testament. Das ist das neue Standardwerk für die Bibelschulen in USA von dem Alttestament lernen an Fuller Seminary in Kalifornien. Man muss aber dabei wissen, dass Fuller Seminary jetzt mehr und mehr bibelkritisch wird. Und Hubbard, ich meine Lesore, der wirklich einer der führenden Theologen in Amerika ist und schreibt sehr gute Dinge, wenn es geht um Geschichte und Kultur, wird dich einmal überraschen mit Aussagen über die übernatürlichen Ereignisse des Alten Testaments. Zum Beispiel jüdischer Hochmut gegen die Nationen umherum. Ob Gott das wirklich so gemeint hat, dass wir glauben, dass er ein großer Fisch war? Naja. Oder war es nur eine Geschichte, um uns zu zeigen, dass Jonah hätte seine Einstellung ändern sollen? Naja, der Leser muss selber entscheiden. Und dann Dinge wie: Was passierte, wenn Josua im Kampf war, ist die Sonne tatsächlich still geblieben? Das glauben auch wir nicht, dass die Sonne stand still. Das ist, was sie nennen in der Theologie die Sprache of Accommodation. Die Bibel nimmt in ihrer Darstellung selbst von physischen Vorgängen unseren Standpunkt ein. Wir sagen das aus. Wir sagen nicht, oh, Peggy, es ist so wunderbar. Die Erde hat gerade so rotiert, dass jetzt wir können die Sonne wieder sehen. Nur wir sagen, es ist ein schöner Sonnenaufgang, oder? Oder Sonnenniedergang. Ist die Sonne niedergegangen? Nein. Die Erde hat sich an ihre Achse gedreht. Und es ist in unserer Sprache nicht unwissenschaftlich, eine Redewendung zu benutzen. Und es ist auch nicht unwissenschaftlich in der Bibel. Das sind alle einverstanden, es sei denn, dass sie wollen bibelkritisch sein. Aber was Lesore sagen würde, abgesehen von dem, ist, dass ob das tatsächlich passiert ist, wie es geschrieben ist, oder was könnte gemeint werden, so er wird dich schockieren hin und wieder, aber wenn du verstehen willst, das Umfeld des Alten Testaments, es ist ein sehr hilfreiches Buch, denn du brauchst nicht, wie bei vielen Büchern, sagen wir, Life and Times of Jesus the Messiah, musst du mit einem Inhaltsverzeichnis arbeiten, themenweise, okay? Hier hast du etwas, du liest 1. Samuel und sein Artikel über 1. und 2. Samuel und über 1. Chroniker ist einfach fantastisch. Weißt du, du siehst zum Beispiel, wieso die Philister so den Juden so überlegen waren, oder du siehst, In Richterbuch, wieso die Kanaaniter, obwohl sie zahlenmäßig nicht so groß war, gewisse Herren, wieso sie die Israeliten unterdrücken konnten. Und es ist eine Hilfe, das zu verstehen, was da steht. Es ist wirklich lebensnah. Das ist ein gutes Buch. Aber wiederum mit Vorsicht zu genießen, wie so viel, was du liest. Okay? Das ist erschienen letztes Jahr. In Deutsch. Von Lesore. Ich weiß, es heißt irgendwas über das Alte Testament. Du kannst es in irgendeinem Katalog finden. Okay. Vielleicht könnten wir beim anderen Anlass über nachdenken. Begriffsanalyse. Viele Wörter in der deutschen Sprache haben eine Reihe von Bedeutungen. Nehmen wir das Wort fliegen. Meine Kinder haben einen Kinderreim. Es heißt auf Mundart, wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, Fliegen 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 nach. Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, Fliegen 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 nach. Oder wenn Griechen hinter Griechen kriechen, kriechen Griechen Griechen nach. Und so weiter. Aber hier Fliegen, wenn sie fliegen hinter Fliegen hinter Fliegen fliegen, wir haben das Substantiv, Mehrzahl, mehrere Fliegen. Fliegen das Verb. Man kann auch von der Schule fliegen, aber nicht mit Flügeln, sondern wenn der rausschmiss. Das Fliegen kann ein Substantiv sein. Ich fliege gerade nach Hause, heißt nicht, dass ich den Boden nicht berühre, aber ich bin schnell unterwegs. In die Luft fliegen hat eine nicht so schöne Bedeutung. Selbst ein deutscher Begriff, ein ganz gewöhnlicher deutscher Begriff, hat so viele Schattierungen von Bedeutung. Und eben deswegen, weil sind Wörter wie Menschen erkannt an die Gemeinschaft, die sie unterhalten. Wenn wir ein Wort in der Bibel untersuchen wollen, von einem biblischen Schreiber, bestimmt er den Sinn des Wortes durch die von ihm gewählten Wortgemeinschaft, von dem Kontext. Die Bedeutung wird von dem geläufigen Gebrauch zur Schreibzeit bestimmt. Zur Schreibzeit möchte ich wirklich betonen. Wenn es geht um Wortstudium eines Begriffes, die Wörter, die wir anschauen, die gewichtig sind für unsere Untersuchung, sind die Erwähnungen bevor Schreibzeit des Buches, die etwas sagen können, über wie eine Bedeutung in sich entwickelt. Aber besonders die Bedeutung zur Schreibzeit des Buches. Eine Erwähnung eines Wortes nach der Schreibzeit des Buches ist wenig Hilfe. Wenig Hilfe. Denn es kann sein, dass die Bedeutung des Wortes sich gewandelt hat im Laufe der Zeit. Prinzipien, um herauszufinden, was der Autor benutzt, meinte, wenn er einen Begriff verwendet. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es nicht vor, viel zu reden über Wortstudium, aber da wir gestern über die Frage von einer griechischen Konkordanz geredet haben, habe ich schnell heute Morgen ein paar Notizen in eine Folie geschrieben, aber ich werde nicht sehr viel dazu sagen. Die Bedeutung ist bestimmt von dem damals geläufigen Gebrauch zur Schreibzeit. Wir bleiben bei dem geläufigen Gebrauch, es sei denn, wir haben einen guten Grund und einen Hinweis in dem Text selbst für die Abweichung. Du siehst selbst aber gelegentlich, wie ein Wort selbst bei einem Schreiber in einem Kontext verschiedene Bedeutungen haben kann. Dann ist es schwieriger. Hebräerbrief zum Beispiel. Er redet von dem neuen Bund. Und es ist wie ein Vertrag zwischen zwei Partnern, zwischen Gott und dem jüdischen Volk. Okay? Kapitel 8. In Kapitel 9 ist das gleiche Wort, aber es ist nicht mehr ein Bund. Er redet über den Bund, aber er benutzt das gleiche Wort für ein Testament, der erst Gültigkeit hat nach dem Tod desjenigen, der das Testament geschrieben hat. Und er will uns zeigen, dass der Bund ratifiziert ist in dem Tod des Herrn und, liebe Brüder, trotz Darby ist der Bund in Kraft getreten. Und jeden Sonntag gedenkst du den Bund mit dem Kelch. Zweitens, manchmal definiert der Schreiber seine eigenen Begriffe. Was bedeutet Vollkommenheit in Hebräerbrief? Hebräerbrief, Schreiber, der geistige Vater von Timotheus, sagt uns in Kapitel 5, Vers 14, was Vollkommenheit bedeutet. Und man muss schreiben, man hat einen Schlüsselbegriff, man soll schauen, vielleicht der Autor selbst sagt, was er damit meint. Drittens, manchmal ist die Bedeutung eines Wortes durch seinen Gegenteil erkennbar. Was zum Beispiel ist der Dienst der Gerechtigkeit? Oder der Dienst des Lebens? Das ist haarscharf definiert bei dem Gegenteil im gleichen Kontext. Der Dienst der Verdammnis, der Dienst des Todes. Und man versteht den Dienst des Neuen Bundes am besten, wenn man das Alte Testament als Gegenteil nimmt, als Kontrast hier. Alttestamentlicher Parallelismus ist auch eine Hilfe, ein Wort zu definieren. Wir sollten reden über Redewendungen. Die sind wirklich wichtig im Bibelstudium, aber ich muss euch ehrlich sagen, das ist ein bodenloses Thema und ich fühle mich nicht qualifiziert. Ich weiß, was mir ein bisschen hilft in diesen Fragen, aber ich fühle mich nicht qualifiziert, darüber zu reden. Ich habe das nicht geplant, aber ich habe heute Morgen eine Folie geschrieben, um einiges zu sagen über Wortstudium, denn wenn ihr arbeitet, noch nicht mit einem griechischen Konkordanz, ihr betreibt noch nicht Wortstudium, zumindest wie es optimal gemacht werden könne. Und dann schaut man schnell in ein Wörterbuch, und das ist eine Hilfe, aber man sollte eigentlich die eigenen Gedanken machen, bevor man in einem Nachschlagewerk ein fertiges Konzept übernimmt. Von Walter Kaiser, ein Buch, das ich empfehlen kann, obwohl man manchmal den Eindruck hat, dass man sehr viel Heu frisst ohne Wasser. Aber ein sehr, sehr gutes Buch, wenn es geht um die Frage der Hermeneutik und wie man Bibel studiert, die Exegese. Ich möchte mich einfach in Anlehnung an seine Gedanken die Schritte eines Wortstudiums vorstellen. Entschuldigung du siehst, dass meine Folie ist nicht so schön wie die anderen, aber hier die Toilettpapierrolle. Aber einfach.
Hast du immer mehr ein Stück abgewickelt oder was?
Nein, aber wenn ich kam auf diese, ich hatte kein Glas oder irgendwas so groß, so ich habe Toilettpapier benutzt. Aber ich habe es, du kannst sehen in meinem Zimmer, ich habe schon etwas so viel abgetan. Entschuldigung. Das Mann von Sokin, I'll take. Mit der ganz einfachen Entscheidung, welchen Begriff werde ich untersuchen? Kannst nicht untersuchen alle Begriffe. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, ich zumindest nicht. Beim zweiten Petrusbrief, was wir jetzt gehört haben, welche Begriffe würdet ihr untersuchen wollen? Wie bitte? Gottseligkeit. Lästern, ja.
Erkenntnis,
ja. Epignosis. Ja.
Natur und Tag.
Tag, ja.
Vielleicht in der Verbindung Tag des Herrn oder Tag Gottes.
Okay, gut. Tag des Herrn und Tag Gottes. Ich warne euch, Tag Gottes ist nur einmal in der Bibel. Das ist hier. Aber Tag des Herrn, das wäre wichtig. Brüder, in der Frage der Entrückung und wann sie stattfindet, gibt es zwei Begriffe, die unerlässlich sind. Und einer davon ist Tag des Herrn. Um 1. und 2. Thessaloniker zu verstehen, du musst diesen Begriff auf den Grund gehen. Ja? Andere Begriffe? Gut. Man muss zuerst eine Auswahl treffen. Es ist eine Hilfe, wenn man selbst den Begriff im eigenen Worten erklären musste. Und wenn man Schwierigkeiten hat dabei, Nimm deine Frau und sag, ich möchte dir einiges erklären. Sag mir, ob du es verstehst. Wenn du es nicht erklären kannst, du sollst das Wort nachschlagen. Viele Wörter, wo wir kein Wortstudium betreiben müssen, wir sollen einfach unser wahrwege Wörterbuch nehmen und schauen genau, was das heißt in der deutschen Sprache. Ich bemerke das in den Bergtälern Österreichs, dass manche von unseren Burschen, die ganz eifrig sind, jetzt die Bibel zu studieren, haben ein großes Handicap. Und das ist, dass sie in der Hauptschule einfach auf einen Führer eingestellt waren in Deutsch. Weißt du? Und lebenslänglich sind sie jetzt gehandicapt, wenn sie nicht etwas tun. Viele Brüder, die wollen kommen und arbeiten mit William McDonald, bekommen einen überraschenden Brief von ihm. Er verlangt, dass sie an die Universität gehen für ein Jahr und hören Vorlesungen oder machen Seminare über Grammatik und Englisch. Und das müssen sie tun, bevor sie kommen. Weil sie, und ich rede nicht von Ausländern, ich rede von Amerikanern. Und es ist gut, dass wir nachdenken über die Bedeutung selbst von den Worten in unserer Übersetzung. Aber wir treffen eine Wahl. Was werde ich studieren? Zuerst, wir untersuchen die unmittelbare Textumgebung, was das Wort in diesem Zusammenhang bedeutet. Zweitens, mit Hilfe unseres Konkordanz schauen die Erwähnung dieses Wortes an, in dem gleichen Abschnitt oder in dem gleichen Buch. Das ist eine Hilfe bei dem Wort Tugend oder Tüchtigkeit in 2. Petrusbrief. Das Wort ist zweimal erwähnt. Es ist eine Hilfe zu verstehen, was er damit meint, obwohl er kann beide Bedeutungen gemeint haben. Es ist gut, das zuerst in dem gleichen Buch zu betreiben, und dann schaut man im Konkordanz, welche sonstige Bücher, geschrieben von diesem Autor, erwähnen dieses Wort. Und das ist eine Hilfe. Nehmen wir zum Beispiel das deutsche Wort wohnend oder bleiben. Wenn du in Johannes Kapitel 15 bist, ist das ein sehr wichtiges Wort für dich. Und das Wort ist fast ausschließlich benutzt von Johannes. Aber besonders in Kapitel 14 und 15. Du siehst ganze Konzentrationen von Erwähnungen. Und das ist eine Hilfe. Dort, wo die Erwähnungen konzentriert sind, am dichtesten sind, dort gehst du hin zu erfahren, was er meinte damit. Drittens, oder viertens, andere Erwähnungen und fünftens, andere Autoren, die Zeitgenossen oder Vorgänger waren, sogar außer der Bibel. Aber in erster Linie in der Bibel. Und hier muss man aufpassen. Überleg mal, wo wir sind. Wir sind nicht bei Schritt 2. Wir sind bei Schritt 5. Schritt 5a ist in der Bibel. Schritt 5b ist außerbiblisch. Und das ist wichtig zu erkennen. Nehmen wir dieses Buch, Thessalonicher Briefe in der Wuppertaler Studienbibel, geschrieben von De Boer, DDRler von Mecklenburg, ein lutherischer Theologe. Das ist der gezielteste Anschlag, den ich je in meinem Leben gelesen habe gegen unsere Theologie, gegen die Brüderlehre in der Eschatologie. Er kennt unsere Argumente. Er erwähnt nicht, was seine Quellen sind. Dann wäre es offensichtlich, was er tun will. Und sein ganzes Argument von einem Buch so dick ist ein Wort: Parousia. Er benutzt nicht einmal das deutsche Wort in der Bibel. In seinem Text, wo er schreibt, stattdessen, dass er schreibt Ankunft oder Gegenwart, schreibt er immer Parousia. Denn er hat so hart gearbeitet, um eine bestimmte Bedeutung uns vor Augen zu führen. Und eben deswegen bleibt er beim griechischen Begriff. Und seine Bedeutung ist folgende. Der König kommt, um seinen Staat zu besuchen. Das ist seine Parousia, sein Kommen. Eine Gesandtschaft von der Stadtrat und die Persönlichkeiten gehen ihm entgegen. Sie treffen ihn hier und begleiten ihn zurück zur Stadt. Parousia. Er hat eine Erwähnung und sie ist nicht in der Bibel. Seine Theorie. Der Herr kommt zurück zur Erde. Die Persönlichkeiten, das ist seine Gemeinde, gehen ihm entgegen, treffen ihn in der Luft und kommen sofort zurück zur Erde. Also, die Entrückung ist nach der Drangsal. Okay? Aber Leute, das hängt an einem Faden außerhalb der Bibel. Und so, du musst aufpassen, wie sehr du eine Sache bewertest. Je weiter du vom Mittelpunkt wegkommst, desto weniger gewichtig sind die Dinge, die du findest. Okay? Sechstens, die ganze Bibel.
Bisschen mehr, die 5, 6, 7 auf die Leinwand.
Oder so. Die ganze Bibel. Und als letzter Schritt. Letzter, lieber Prediger, letzter Schritt und allergeringste ist Wortgeschichte. Die Abstammung des Wortes. Das, wir nennen das Root Fallacy, was manche betreiben. Zum Beispiel, das Wort nice in der englischen Sprache, net. Weißt du, wo das Wort herkommt? Net? Von einem Wort, das heißt in Latein, ignorant. Das ist nett, wie er tut. Ja, er tut ignorant. Und das Problem ist, öfters von der Kanzel, man sagt, dieses Wort besteht aus zwei Worten, und das Wort heißt das, und das Wort heißt das, und hat früher das geheißen. Manchmal ist das eine Hilfe. Aber es ist wie bei Schachspiel. Freund, die Geschichte von Schach ist weniger wichtig, als wie das Brett jetzt ausschaut in diesem Moment. Okay? Und das ist so bei Wortbedeutungen. Man musste das üben. Ich an eurer Stelle würde ich weiß nicht, was auf Deutsch erhältlich ist. Ich habe die große Elberfelder Konkordanz selber und dann jemand hat dafür gebettelt, ich habe sie ihm verschenkt, aber jetzt bekomme ich eine andere. Ich habe so oft mit Englisch gearbeitet, ich weiß, ich bin gehandicapt. Was eine Hilfe sein könnte, wenn du ein bisschen Englisch könntest, ist Young's Exhaustive Concordance. Wir haben drei Exhaustive Concordance, ausführliche Konkordanzen in Englisch. Young for the young, strong for the strong, and crudence for the crude. Oder die ungehobelte. Und Young's Concordance hat den Vorteil, über zum Beispiel die unrevidierten Elberfelder Konkordanz, dass es angeführt wird unter dem englischen Begriff, wie bei der Elberfelder unter dem deutschen, aber geordnet ist unter dem hebräischen Begriff oder griechischen Begriff. Angeführt in der Reihenfolge der Erwähnung unter einem griechischen Begriff, aber du findest es in Englisch. Okay? Und auch, sag mal, das Wort Ekklesia wäre übersetzt Church. Okay? Du schaust unter Church und du findest alle Erwähnungen. Aber es ist auch oben eingeklammert geschrieben, Versammlung oder Assembly. Und so du schaust Assembly an und du hast alle Erwähnungen von dem Wort in allen Büchern geordnet nach den verschiedenen Formen. Das wäre eine Hilfe, wenn du mit einem griechischen Konkordanz nicht umgehen willst. Du brauchst dann ein King James Bible und ein Young's Concordance. Okay? Wäre eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was auf Deutsch interlinear Neues Testament, und dann musst du mit griechischen Lexikons umgehen können. Aber das ist ein Schritt A, nachdem wir solche Dinge getan haben. Das dauert nicht so lang bei vielen Begriffen. Begriffsanalyse. Jetzt? Wie viel Uhr ist es? Du, es ist noch nicht geklingelt. Kann ich nur ganz eine Sache ganz kurz machen, dann sind wir fertig mit dem. Oder müssen wir aufhören in diesem Moment? Ich habe nur diesen Satz zu machen. Ha? Ich höre auf, wenn ich höre das Ding. Die Frage nach dem Sensus Plenor. Besonders liberale Theologen reden über den volleren Sinn eines Textes. Ich erwähne es als Antwort auf eine Frage vorgestern wegen der tieferen Bedeutung des Textes. Ist die Bedeutung des Textes tiefer als was Petrus meinte? Das ist eine gute Frage. Und die konservativen Theologen sagen durch die Bank nein. Und ich sage ja. Ich finde mich in schlechter Gesellschaft, aber ich sage ja. Der Walter Kaiser würde mich auf einem Scheiterhaufen verbrennen, wenn ich ja sage. Aber der Walter kennt mich eh nicht. Ich bin eh so ein kleiner Fisch, der würde nicht schreiben über mich. Ich sage ja. Qualifiziert. Der katholische Theologe, der Jesuit Raymond Brown, schreibt, die tiefere zusätzliche Bedeutung, die Gott aber nicht von dem menschlichen Autor beabsichtigt war, welche man in den Worten eines Bibeltextes findet, wenn sie im Lichte der weiteren Offenbarung oder Entwicklung der Verständnis der Offenbarung, anders gesagt, Brown sagt, dass das Wort Gottes in vieler Hinsicht hat ein sensus plenor, ein tieferer Sinn, ein vollständigerer Sinn, als vielleicht was Petrus gemeint hat. Es ist nicht so offensichtlich bei Petrus, es wäre aber offensichtlich bei Abraham. Philip Payne, trotz der entscheidenden Rolle, die die Schreibansicht des menschlichen Schreibers für die Bedeutung des Textes ist die völlere Bedeutung seiner Aussage nicht notwendigerweise dabei erschöpft. Besonders in poetischer und prophetischer Literatur. Letztendlich ist Gott der Autor der Schrift und seine Absicht allein ist es, was die Bedeutung vollständig bestimmt. Walter Kaiser schreibt, dass man mit der Findung der Absicht des ursprünglichen Schreibers und deren Bedeutung, das ist die Bedeutung ist dabei erschöpft. Und sie schreiben das, die Konservativen, aus einer berechtigten Angst vor erstens Auswüchsen der allegorischen Methode. Weißt du, dann fängst du an mit der Bibel, losgelöst von was der Autor bedeutet, und du findest wunderbare Bedeutungen, die eher in deinem Hirnkastel ihren Ursprung haben als im biblischen Text. Das ist ihre Angst, und das ist eine berechtigte Angst, eine größere Angst. Einen sich loslösen von dem ursprünglichen Absicht, eine höhere Absicht zu finden, ohne verankert zu sein, in dem ursprünglichen Absicht. Anders gesagt, der Schreibers Absicht, der redet über irgendein Thema. Und Gottes Absicht ist nicht nur losgelöst, es ist eigentlich über ein anderes Thema. Drittens, wenn wir so die Bibel lesen würden, dann haben wir keine Normen der Auslegung. Keine Normen sind mehr gegeben. Denn der einzige Normen ist, was der Schreiber gemeint hat. Aber ich persönlich, nach Überlegung, vertrete eher einen Mittelgrund. Überleg mal, Beispiel, 1. Mose 22, 8. Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Okay. Oh, Telefon. Was war Moses Schreibabsicht? War Moses Schreibabsicht das, was du vielleicht beim Brechen des Brotes vorgetragen hast hin und wieder? Vielleicht zumindest nicht vollständig, was du gesagt hast, denn du hast den Text angeschaut und eine Bedeutung dargefunden, an die Moses wahrscheinlich nicht gedacht hat, zumindest vollständig, aber die weitere Offenbarung der Bibel ist für dich eine Hilfe. Weißt du, warum ich das sage? Unsere Freunde an die theologischen Fakultäten, die unsere Glaubensgrundsätze haben und glauben an die wörtliche Offenbarung der Schrift, stehen uns hier, Freunde, entgegen. Und wir sind unsachlich. Erster Mose, Josef begegnet seine Brüder. Was war Moses' Absicht bei der Berichterstattung? Bei dem Bußeton der Brüder von Josef, wenn sie ihm begegnet? Seine Schreibabsicht ist nicht genau das, was ich im Lichte der weiteren Offenbarung verstehe. Aber was ich im Hinblick auf die weitere Offenbarung verstehe, ist nicht losgelöst von seiner Schreibabsicht. Es ist eine Fortsetzung von ihr. Jonas, sein Gebet vom Bauche des Fisches. Hast du das je vorgelesen beim Brechen des Brotes? Das ist Wunder, dieser Fischbauchgebet. Wunderbar. Denn nicht ohne Grund. Christus sagt, eben wie Jonas drei Tage, so ich. Wenn du liest, da alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen und ich bin, weißt du, das ist furchtbar. Das Gericht Gottes empfindet er im Bauch des Fisches. Ob Jona das gemeint hat, so? Aber er redete prophetisch. Etwas über Prophetie. 1. Petrus 1, 11. Sie suchten und erforschten, zu erkennen die Zeit. Als sie redeten von dem Leiden des Christus und die darauf folgenden Herrlichkeiten. Sie waren zumindest in Zeit, nicht im Klaren. Oder Johannes Kapitel 11, Vers 49 bis 52. Entschuldigung für meine Theorie hier, ich hoffe, sie ist richtig. Der hohe Priester sagt, ihr Deppen, wisst ihr überhaupt nichts? Steht ihr nichts von Realpolitik, brauchen nur einen Mann liquidieren. Nur einen. Den legen wir um. Und er rettet die Nation für uns. Ho, 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 ho. Aber er war ein Prophet und wusste es nicht. Ein Prophet, der sprach über seine Absichten. Das hat er getan. Die Gefahren sind Wirklichkeit, besonders wenn Raymond Brown schreibt, ein katholischer Theologe, du, wenn er Raum macht für einen fulleren Sinn, macht er Raum für katholische Tradition, Freunde, und er weiß das. Er weiß das. Auf der anderen Seite, wie Lassor schreibt, stelle vor, er ist trotzdem auf meiner Seite, nicht theologische Lehrsätze und Theorien in den Text hineinlesen, sondern das Herauslesen von dem Text von der vollständigen Bedeutung, die Gottes vollständige Offenbarung verlangt. Ich glaube ihn, obwohl er ein bisschen liberal ist. Das Fortschreiten der Offenbarung ziehen wir in Betracht.
Okay. Mach's Licht aus.